Heute geht es zunächst mal um Sound, also Sound in Spielen natürlich bevorzugt, aber insgesamt in elektronischen Medien, weil die Darstellung von Sound ja eigentlich dann auch unabhängig davon ist, ob Sie eine Webseite benutzen oder ein Computerspiel oder eine interaktive Installation. Sie müssten sehr viel wissen, um richtig gut über Sound zu reden. Es ist ähnlich wie bei der Grafik. Wir sprechen ja von audiovisuellen Aspekten, deswegen haben wir letztes Mal die visuellen und diesmal halt die akustischen Effekte auf der Tagesordnung. Achso, ich mache mal wieder mein Mikro an, glaube ich. Die sind auch so unruhig. Ja, könnt ihr das hören? Noch nicht? Jetzt besser? Also Sie müssten...
Wir können das hören?
Besser? Noch viel besser. Sie müssten sehr viel wissen, um sich kompetent über Sound auszutauschen. Es gilt auch hier, wie bei der Grafik, die Herausforderung, jemanden den Game-Sound zu beschreiben oder den elektronischen Sound, ohne dass die Person ihn hören kann. Also Sie müssen das in Worte fassen können. Das brauchen Sie auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Sie müssen ja erstmal das Phänomen beschreiben, bevor Sie es analysieren oder in irgendeiner Form einordnen. So, und um Sound zu beschreiben, hat man im Gegensatz zu Bildern viel weniger Vokabeln, als man das bräuchte. Und das jetzt alles in dieser Vorlesung aufzuarbeiten, wird nicht möglich sein. Insofern gehen wir so ein bisschen runter von der technischen Beschreibung. Ich habe jetzt hier mal so die wichtigsten technischen Randbedingungen aufgeschrieben und werden uns dann eher der Funktion von Sound in Spielen zuwenden, was genauso wichtig ist, aber dann nicht ganz so technisch abläuft. Also Sie werden das dann sehen im Vergleich zu der Vorlesung letzte Woche. Also drei Dinge sind erstmal entscheidend, nämlich die Frage, wie wird der Klang erzeugt? Da unterscheidet man im Wesentlichen so den PC-Lautsprecher, den Beeper. Ich werde Ihnen das aber gleich vorspielen, also keine Sorge. Das ist eine ganz alte Technik von Anfang der 80er. Die findet man heute so in Geburtstagskarten noch. Wenn Sie so Karten haben, die klappen Sie auf und dann wird Happy Birthday gespielt mit so einem ganz fiepsigen Sound. Das ist ungefähr die Qualität eines PC-Beepers. Der wird im Wesentlichen nur dazu benutzt, um Fehlermeldungen auszugeben, aber man kann damit eben auch Musik machen und als man nichts anderes hatte, hat man es auch getan. Die zweite Variante, die es bis heute gibt, ist die Synthese. Also das finden Sie in Synthesizern. Das ist das linke Bild oben, ist so eine Möglichkeit, wie Sie subtraktive Synthese einbauen. Da gibt es verschiedene Varianten, wie Sie Klänge synthetisieren. Im Wesentlichen besteht es immer darin, Sie erzeugen eine Wellenform, also ein Sinus oder ein Rechteck oder ein Sägezahn oder ein Rauschen, also solche Dinge. Und damit machen Sie dann irgendwas. Also entweder mischen Sie das zusammen, dann haben Sie eine additive Synthese, also ganz viele Sinusklänge übereinander. Oder Sie filtern das, indem Sie Frequenzen abschneiden, obere oder untere oder in der Mitte. Dann haben Sie subtraktive Synthese. Also Sie bauen es zusammen oder Sie haben den Gesamtklang, zum Beispiel ein Rauschen, und schneiden dann Frequenzen raus. Das sind so zwei der gängigen Syntheseformen, mit denen man Töne erzeugt. Die Alternative ist, Sie arbeiten mit Samples. Das wäre das Bild unten. Also Sie nehmen ganz viele Lautstärkeinformationen pro Sekunde, üblicherweise heutzutage ja 44.000 oder 48.000 sogar oder 44.100. Und die spielen Sie dann genauso schnell wieder ab und dann haben Sie im Grunde genommen diese Rechteckfunktion, die Sie da haben, also das ist die Lautstärkeverteilung über die Zeit. Und wenn Sie den Lautsprecher so oft pro Sekunde ansprechen, dann gibt dieses, also im Prinzip ist das ganz oft so ein Knacken im Lautsprecher, aber das gibt den ursprünglichen Klang wieder, zumal man spricht ihn ja auch nicht in diesen Stufen an, man sorgt dafür, dass dann wieder diese runde, glatte Kurve bei rauskommt. Und da haben Sie im Grunde genommen die Schwingung des Lautsprechers in der Zeit ist eingeschrieben in dieses Datenformat. Diese Samples wurden ursprünglich auf Wavetables abgespeichert, dann hatten Sie einen Klaviersong und einen Flötensong und einen Saxophonsong. Und wenn jemand die Taste auf dem Synthesizer drückt, das wäre dann oben Keyboard, dann wird der Saxophon-Song nicht künstlich erzeugt, additiv oder subtraktiv, sondern einfach das entsprechende die entsprechende Wellenform abgespielt über diesen Wavetable, also eine Tabelle mit Wellenformen. Und so wird vielfach heute gearbeitet. Sie haben Samples, die zum richtigen Zeitpunkt abgespielt werden. Und die vierte Variante, die auch auf Samples basiert, ist im Prinzip, Sie haben das gesamte Stück vorher eingesampelt. Das wäre das, was die CD macht, zum Beispiel CD-Audio, wie im Redbook. Redbook ist so das nennt man Redbook-Audio. Das ist das einfach. Das Redbook ist ein Buch, in dem das CD-Format beschrieben wird. Das können Sie nachlesen. Im Netz ist einfach nur ein fancy Word für CD. Also das sind die vier Formen, wie man Töne erzeugt. Eigentlich nur zwei. Sie synthetisieren oder sie samplen. Und im Prinzip alle Techniken, die Sie heute finden, basieren auf einem dieser beiden und inzwischen muss man sagen, hauptsächlich auf Sample-Basis. Die nächste Frage ist die der Speicherung. Und auch da gibt es verschiedene Varianten. Sie speichern die Syntheseparameter. Sie sagen, zu dem Zeitpunkt hätte ich gerne einen Sinusklang in der und der Frequenz und der Lautstärke. So hat man es früher gemacht. Also früher heißt immer so in den 80ern, als man Synthesizer hatte in den Computern. Davor hat man eigentlich mit Audio gar nicht gearbeitet. Oder wenn, dann über solche Beeper, also solche Beeps-Dinger. Aber das wurde noch nicht mehr, das kann man nicht mehr synthetisieren nennen. Da hat man einfach nur gesagt, so jetzt pieps mal oder hör auf zu piepsen. Syntheseparameter, die kann man kapseln in MIDI. MIDI ist wiederum ein Protokoll, also ein Datenaustauschformat für Synthesizer-Daten. Das Nette bei MIDI ist, sie speichern nur die Tonhöhe und die Tondauer zum Beispiel oder wie stark sie auf die Taste gedrückt haben. MIDI selber enthält keine Klanginformationen. Deswegen ist so ein MIDI-File extrem schlank, aber dann haben die noch keinen Ton. Den Ton muss wiederum ihr Computer oder ihre Soundkarte oder ihr Synthesizer ausgeben. Der erzeugt den dann vor Ort. Das hat aber den großen Vorteil, dass MIDI-Dateien aus den 80ern heute viel besser klingen, weil wir bessere Syntheseformen haben. Aber das ist eine Möglichkeit, wie Sie Syntheseparameter speichern können, indem Sie nicht sagen, erzeuge einen Sinus von 440 Hertz für 2 Sekunden, sondern einfach spiel mir die Note Kammerton A für 2 Sekunden und du weißt schon, was damit gemeint ist. Das sagt MIDI. Und wenn die Gegenseite auch MIDI kann, dann weiß sie auch, was damit gemeint ist und kümmert sich darum, dass der richtige Ton erzeugt wird. Und das können Sie dann nochmal abstrahieren, indem Sie gar nicht speichern, speichern mir den Kammerton A, sondern, ja, ich gebe dir hier einen Algorithmus, ich gebe dir so eine grobe Melodie vor, die kannst du variieren. Prozedurale Musik wird selten benutzt, trauen sich viele nicht, ist ganz spannend bei MIDI. Und noch spannender ist es, wenn Sie mit prozeduraler Musik, mit prozeduralem Audio Geräusche erzeugen, also Schritte oder Regen oder Windgeräusche in den Bäumen und so, dann klingt es nicht immer gleich. Das ist eines der Hauptprobleme beim Spielaudio, ist halt, dass es immer gleich klingt. So ein bisschen wie mit den Texturen auch. Also die Backsteinmauern sehen halt alle gleich aus immer. Und wenn Sie das prozedural erzeugen, und das ist clever, aber schwierig, das zu machen, dann haben Sie Variationen, kleine, aber feine Variationen, die den Gesamtklang glaubwürdiger machen. So, die Alternative zu den Synthesizer-Parametern, die zu speichern oder prozedural zu erzeugen, ist es entsprechend Samples zu speichern, als WAV-Datei oder AIFF-Datei oder ähnliche. Es sind so verlustfreie, im Grunde genommen speichern die diese Treppe da, die Sie unten links sehen. Sie können es direkt auf der CD speichern, was auch nur WAV oder AIFF ist, aber irgendwie raffinierter kodiert, sodass Sie eine CD ein Loch von 2 mm bohren können und trotzdem rekonstruiert ja die Audiospur. Oder wenn die ein bisschen verdreckt ist oder irgendwie, da haben Sie dann mit dem Finger drauf gepackt und da sind die Fettspuren des Daumens drauf und es gibt einen Lesefehler, dann kann er das korrigieren. Aber im Grunde genommen haben Sie auf der CD das rohe Audio, sehr zum Leidwesen der Musikindustrie, weil Sie das natürlich auch roh kopieren können und die Konsequenzen merkt man bis heute. Und die Alternative, die in Spielen vielfach auch benutzt wird, ist, Sie speichern es als MP3, als Windows Media Audio, also als irgendein Kompressionsverfahren. Das sind jetzt nur 2 von vielen. Und müssen es dann zur Laufzeit vom Spiel entpacken und wiedergeben lassen. Aber da passt viel mehr auf so einen Datenträger drauf, wenn Sie es komprimiert speichern. So, und Dinge, die uns heute dann eher beschäftigen, ist weniger die Frage der Synthesetechniken oder der Speicherformate, sondern so ein bisschen die Frage, wie kann man damit einen 3D-Raum erzeugen, also die Immersion im Spiel erhöhen. Und da spielt dann die Frage des Raumklangs eine Rolle. Ist es Mono, wie früher? Ist es Stereo, wie später? Oder sogar 3D mit Audio Point of View, also dass sie richtig sagen, an dieser Stelle, was hört man da? Und wenn der sich bewegt, wie hört sich das anders an? Oder wenn der hinter einer Wand steht, von der Soundquelle entfernt, wie klingt das dann? Da habe ich ein paar Folien. Und danach, also rein historisch, kam dann Multichannel, also 2.1, 4.1, 5.1, 7, 8.1, also eher so eine Frage, wie viele Lautsprecher habe ich? Was in Spielen selten eine Rolle spielt, weil die meisten Spieler gar nicht so komplizierte Soundanlagen zu Hause in ihrer Spielekonsole haben. Aber es nimmt zu durch die Konsolen, die am Fernseher hängen. Home Cinema gibt es also in vielen Spielen, Konsolenspielen gerade die Möglichkeit, zumindest 5.1 einzustellen. Aber letztlich muss man sich immer überlegen, wie viel biete ich an als Spielehersteller und was wird von meinen Spielern auch wirklich nachgefragt. Wenn Sie aber in Animationsfilme gehen, wo Sie ja den Sound auch ähnlich irgendwie abspeichern müssen, kann man immer davon ausgehen, das ist entweder fürs Kino oder fürs Heimkino gedacht. Und da werden Multichannel-Soundspuren in der Regel mitgeliefert. Also 5.1 ist heute eigentlich Standard. Aber es gibt auch schon 7 und auch schon 8.1 ist gesehen worden. Das braucht man dann eher in Kinos. So eine kurze Geschichte, dass wir wissen, wovon wir dort reden. Ich mache mal zu, wenn die da draußen mähen. Gibt es eine schöne Webseite? Soundcard History. Also jetzt für alle, die diese Aufnahme hören, ich bin auf dieser Webseite und da müssen Sie jetzt rausfinden, was ich klicke. Also ich sage das so ein bisschen an, aber ich habe das jetzt nicht in die Folien aufgenommen, weil Sie das hier alles viel schöner nachlesen können. So klingt, das ist der PC-Speaker, also irgendwie ein kruder Lautsprecher. Das ist eigentlich nur eine Membran, die schwingt, wenn sie in ein Magnetfeld kommt. Und viel sieht man, ahnt es schon, viel kann man ja gar nicht machen. Man kann halt hier Strom reinlegen oder keinen Strom, und wenn Strom drauf liegt, dann wird die Membran angesaugt, und wenn der Strom losgelassen wird, wird sie wieder irgendwie losgelassen und dann schwingt die so hin und her und das klingt dann so. Also wir können klar verschiedene Töne voneinander unterscheiden. Also wir können eine Frequenz einstellen, wie wir das möchten. Das ist schon mal gut, aber mehr halt auch nicht. Also wir können weder die Charakteristik des Klanges oder irgendwie die Textur einstellen. Eigentlich nur Tonhöhe und Dauer, nicht mal die Lautstärke kann man damit beeinflussen. Hier sehen Sie dann ein paar andere Varianten. Oder hören Sie. Oh nein. Soundblaster. Also was man später gemacht hat oder schaffen konnte, das klingt auch über den PC-Lautsprecher, indem sie ganz schnell hin und her wandeln. Niemand sagt, dass so eine Note eine halbe Sekunde dauert. Sie können ja sagen, die Note dauert eine Zehntelsekunde. Und dann wechseln sie und dann klingt, da entsteht so eine typische Textur, also dieses Flimmernde, die entsteht deswegen, weil sie versuchen, mit einer Soundquelle zwei gleichzeitig, also immer die eine und dann ist die andere dran und man hofft, dass das Ohr träge genug ist und dann entsteht sowas wie Harmonie, aber so richtig toll klingt das nicht. Okay, und hier haben Sie über Space Racer. Das funktioniert, wenn man will, auch über solche Lautsprecher. Das funktioniert, indem Sie wirklich diesen PC-Speaker nehmen, um da Klänge reinzusamplen. Also dann sprechen Sie ihn, sagen wir mal, 11.000 Mal pro Sekunde an. Und das knackt dann so sehr, dass Sie halt solche einfachen Samples reinbringen können. Ist extrem gewöhnungsbedürftig, aber klang natürlich seinerzeit wirklich revolutionär. So, dann gibt es hier verschiedene, also wir gehen hier nicht alle durch. Verschiedene andere Varianten. Wir können ja immer mal das Tandy 1000 nehmen. Für Sliphead 88. Hier sehen Sie schon, es gibt eine zweite Spur. Es gibt dieses Ostinato da, was da drunter liegt, also diesen Ton, der da drunter liegt. Und damit kann man natürlich schon mal was hermachen. Aber es ist weiterhin sehr piepsiger Sound, einfach weil wir nicht die Möglichkeit haben, wirklich die Klangcharakteristik einzustellen. Das änderte sich 1987 mit den ersten Synthesizern. Also der Adlib ist der eine, und wenn Sie sich das anhören, das klingt schon ganz anders. Also Sie haben sowas wie Flöte, naja, was man halt 87 oder 88 machen konnte. Aber sie haben verschiedene charakteristische Instrumente gleichzeitig. Und Sie dürfen das nicht aus heutiger Sicht so, oh, ist das piepsig und lahm, ich sage das ja auch, aber Sie müssen das aus Sicht von jemandem sehen, der 86 gespielt hat und 87 zum ersten Mal sowas hören konnte. Das ist eine ganz andere. Also da ist es dann wirklich ganz toll, was da gekommen ist, dass man plötzlich, man kannte das natürlich 87 aus der elektronischen Popmusik, New Wave und so, die lebte ja ganz massiv von Synthesizern. Aber dass das jetzt in den Computer Einzug hält, gerade in den PC, muss man sagen, das war schon eine Revolution. Vielleicht gleichzeitig, in der gleichen Zeit gab es schon den Commodore 64, den gab es seit 82. Und das klang so, der C64, der hatte drei Soundmodelle. Das ist 82, ne? Also da haben die PC dann auch umgepiept und da hatte der schon, oder das ist jetzt 85 das Stück von Kommando, das ist ganz unten auf der Webseite. Oder von Chris Hülsbeck, einem der wenigen deutschen Stars der Computermusikszene in The Great Joanna Sisters, also diesem Super Mario Brothers Klon. Hülsbeck ist inzwischen also Spielmusikproduzent in den USA, der hat es richtig geschafft, mit Rainbow Arts groß zu werden. Heute wird das liebevoll als Chiptunes bezeichnet. Also es gibt, wie es bei Grafik so eine Retro-Optik gibt, gibt es natürlich auch einen Retro-Sound. Es gibt gar nicht wenige Komponisten, die das nicht für Spiele benutzen, sondern also die stellen sich auf die Bühne und machen halt Chiptunes. Meistens C64 oder noch beliebte Amiga-Musik. Der hat 1985 dann mit neuen Soundchips auf den Markt kam. Paula hieß der Soundchip. Da haben die richtige Flöten. Also Sie müssen das jetzt im Vergleich von 85 zu PC-Speakern in der gleichen Zeit. So, also wir kehren aber zurück. Also das waren so die beiden Superstars in der Homecomputer-Szene. Die Homecomputer-Szene in Spielen, der begegnen wir noch. In der Vorlesung im historischen Teil, ich denke nächste Woche, sind wir in den 80ern in den Frühen. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr, also Sinclair-Geräte und so. Also da gibt es sehr viele, aber gerade die Commodore-Rechner C64 und Amiga waren sehr beliebt und vielleicht noch der Atari ST, weil der MIDI-fähig war. Aber das waren so die Helden in der Musikszene im Vergleich zu den PCs, aber jetzt geht es, also tatsächlich, die Homecomputer sterben in den 90ern aus. Es gibt natürlich noch eine kleine Gruppe, die bis heute dafür programmiert, aber so in der Bedeutung nehmen sie dann auch stark ab. Und letztlich arbeitet man bis heute mit PC-Soundkarten. Und deswegen ist deren Geschichte wiederum die Geschichte des Gewinners und die verfolgen wir jetzt weiter. Also Adlib war das eine, die haben Musik tatsächlich synthetisch erzeugt. Im Vergleich muss man sagen zu der Roland MT32. Roland ist ein japanischer Synthesizer-Hersteller, die unter anderem auch das MIDI-Format mit standardisiert haben, mit Yamaha. Und die bringen 32 im Grunde genommen, was man ein Wavetable-Soundmodul nennen kann. Da waren ganz viele Klänge drin, gespeichert und die wurden über MIDI angesprochen. Also da wurden die Klänge nicht erzeugt, so richtig, sondern von diesem Wavetable runtergenommen. Und das klingt dann so. Da haben sie also noch mehr Varianten, weil die Qualität der Samples besser ist. gut, immer Silpe zu nehmen. Das ist mein Vergleich einfach. Im PC, also in der gleichen Zeit gab es ja die elektronische Musikszene, die sich in den 90ern vor allem um Techno verdient gemacht hat. Die hatten ganz andere Geräte, die klangen auch, also die Bässe waren wuchtiger, die Schlagzeuge waren wuchtiger, die Bässe knackiger und so. Man kann natürlich mit größeren Synthesizern auch bessere Klänge erzeugen, aber wir reden ja hier von dem, was man in Computern machen kann. Und da war so eine MT32 verblüffend teuer, also so viele haben sich das auch nicht leisten können. War eine externe Soundkarte im Vergleich zu den internen Soundblaster-Modulen. Wo ist es denn? Achso, hier gar nicht. Wo ist er denn? Der Adlib. Na gut, nehmen wir den nächsten. Der System, der Game Blaster kommt, und den überspringe ich jetzt aber mal. Und wir gehen zum Creative Labs Soundblaster von 1989, der letztlich sich gegen den Adlib Music Synthesizer durchgesetzt hat und so den Standard in den 90ern ausgemacht hat. Wir können uns den auch mal anhören. Acht-Bit-Mono-Sounds, also 8-Bit ist eher so die Auflösung, wenn Sie diese Treppe nochmal sich daran erinnern, wie viele Stufen habe ich eigentlich in dieser Treppe, das entscheidet sich in dem Fall von der Auflösung. Mono das Ganze. Aber wichtig war mir mehr so die Vielfalt, wie viele verschiedene Klänge habe ich und wie viele kann ich gleichzeitig erzeugen. Damit kann man natürlich einiges machen, aber es ist dann entsprechend teuer und letztlich wollten die Benutzer, wie bei anderen Dingen auch, so den verlässlichen Standard, damit man dann nicht vor dem Spiel sitzt. Das heißt, leider brauchen die andere Soundkarte, die sie nicht haben, um die richtige Musik abzuspielen, sodass man letztlich, also aus verschiedenen Gründen, hat sich dann diese Creative Lab Technik durchgesetzt. Aber das ist in 91 die Qualität, die Synthesizer, also die großen Bühnen-Synthesizer, so Mitte der 80er hatten, sie haben jetzt so richtig einen gut funktionierenden Synthesizer-Klang, der heute gar nicht so einfach wieder zu emulieren ist, weil sie ja nicht nur sagen, ich will den Ton ausgeben, sondern sie wollen ja den charakteristischen Klang der Roland Sound Canvas SC55 haben. Das ist manchmal gar nicht so einfach, das wieder zu bekommen. Grampus Ultrasound ist eine andere Variante, die überspringen wir jetzt auch mal. Dann gibt es den Creative Labs Sound Blaster 16, was im Grunde genommen wie der Sound Blaster ist, aber zumindest haben sie 16-Bit und damit können sie dann schon sowas machen. Jetzt haben sie plötzlich sowas wie Klavierklänge, also sie haben eine höhere Anschlagsdynamik zum Beispiel. Das liegt daran, dass sie feiner auflösen können, die Lautstärkeunterschiede. Und es ist Stereo. Okay. das waren immer die Hauptherausforderungen, war eigentlich, also Bläser sind ja bis heute schwierig, Streicher klingen auch mal ein bisschen verfiepst, aber Klaviere sind durch ihren harten Anschlag also relativ schwierig, glaubwürdig zu erzeugen. Hier ist dann der Or 32 Creative Lab Sound Blaster. Und auch da hören wir uns mal Diablo an. Haben sie ab Mitte der 90er Jahre flächendeckend Computer mit CD-ROM oder mit CD-Laufwerken für CD-ROM. Das ist einerseits entscheidend für die Spiele. Sie können sehr viel mehr Assets unterbringen, Grafik und eben auch Musik. Sodass man ab Mitte der 90er dazu überging, viel stärker voraufgenommene Musik mit auszuliefern. Erst kleine Bands und heute ist es nicht unüblich, dass man ganze Orchester das einspielen lässt. So, und dann ist es eigentlich völlig egal, was ihre Soundkarte kann, solange sie CDs abspielen kann. Also sie muss halt die Samples wiedergeben können, aber sie muss nicht irgendwelche raffinierten Synthesizer drin haben. Üblicherweise haben Soundkarten heute beides. Sie können sowohl CD-ROMs oder CDs abspielen, CD-Sound oder eben von ihrer DVD oder Blu-ray entsprechend, aber in der Qualität nimmt sich das wenig. Und was sie mit DVDs und Blu-rays besser hinkriegen, überhaupt hinkriegen, im Gegensatz zur CD ist dann Raumklang. Also sie haben verschiedene mehr Kanäle. Sie können nicht nur Stereo 2 Kanäle, sondern haben eben 5.1 zum Beispiel. Aber von der Soundqualität sind wir bei der CD an der Grenze dessen, was das menschliche Ohr überhaupt wahrnehmen kann. Also sie brauchen keine bessere Tonqualität als auf einer CD. Sie brauchen höchstens mehr Kanäle. Aber das Ohr kann nicht mehr Frequenzen auflösen, nicht mehr Lautstärken als ein CD-Speicher. Deswegen ist da so eine natürliche Grenze erreicht. Und was wir heute eben brauchen, ist eher so den Bereich 3D-Sound, Rechenkraft, aber nicht so sehr Erzeugung des Klangs. Also jetzt hängt es wirklich vom Komponisten und von seiner Band ab oder seinem Orchester, was sie da mitnehmen können. Listen to modern sound. Und was sie heute eben auch haben, naja, sie haben so viel Speicher, wie sie wollen, weil sie auf einer DVD, vielleicht wenn sie es dann auch komprimieren, problemlos mehrere Stunden Musik unterbringen können und sie haben immer noch genug Platz. Oder auf einer Blu-ray haben sie genügend Platz, um 10 Stunden Musik aufzunehmen und dann auch also High-Definition Grafik-Assets unterzubringen und immer noch ein gutes Spiel zu machen. Also heute ist es nur noch eine Frage des Budgets und nicht mehr der technischen Einschränkungen, wie gut ihr Sound ist. Zumindest der Musik-Soundtrack, also bei Audio-Effekten, da gibt es noch viel zu tun. Und jetzt geht es auch los, also Mist hat damit ja nicht angefangen, aber Mitte der 90er mit den CDs war es dann üblich, dass man auf den Spielen, also die Spiele so auslieferte, dass man sie auch in den CD-Player legen konnte und dann nur die Musik hören konnte. Und dann wurde die Musik des Spiels einzeln vermarktet. Sie können heute zu allen größeren Titeln, aber auch zu vielen Indie-Titeln einfach den Soundtrack erwerben und das kann dann retro klingen, also so 8-Bit-Chiptunes-mäßig oder es klingt sehr orchestral oder nach experimenteller elektronischer Musik. Das hängt sehr von dem Stück ab, das ist ähnlich wie bei Filmmusik, ein eigenständiger Markt geworden und es gibt Menschen, die hören sich einfach nur Spielmusik an, ohne das Spiel selber spielen zu müssen oder zu wollen, weil sie einfach die Musik gut finden. Das wäre so ein typisches Wii ist so ein typisches Chiptunes-Ding. Was allerdings, also so hätte man es in den 80ern nicht machen können. Insbesondere die Bässe wären nie so knackig gewesen, wie das hier läuft. Aber die Klangerzeugung erinnert sehr stark an die Musik der 80er, genauso wie die Grafik. Das ist Also wir verlassen die Geschichte hier. Hier sehen Sie nochmal 9 der wichtigsten Etappen. Und das ist vor allem interessant, wenn Sie sich mit historischen Spielen beschäftigen wollen. Die modernen Spiele, kann man sagen, also alles CD-Qualität, auf DVD, mehrspurig, Raumklang, alles drin. Und da spielt es dann weniger die Frage der Klangerzeugung und der Speicherung eine Rolle, als eben also so musikinhärente Merkmale, welche Harmonien benutzen Sie, welche Instrumente etc. Das führt aber im Rahmen dieser Vorlesung zu weit, dass wir uns mit Musikästhetik beschäftigen. Was uns jetzt hier stärker interessiert, ist der Audio Point of View. Also wie können wir einen Raum, ein Raumgefühl bei dem Spieler erzeugen? Das hängt nicht so sehr von der Qualität der Samples ab, sondern der Frage des Umgangs. Also ein paar Parameter, die wichtig sind, ist zum Beispiel die Entfernung. Nimmt die Lautstärke ab oder nicht, wenn die Objekte, also wir haben ja den Spieler da in der Mitte stehen und je nach Entfernung zu den Tieren, die da auf ihn zulaufen, sollten die leiser klingen. Also solche Dinge sind wichtig, dass man überhaupt das Gefühl hat, man steht irgendwo. Wenn alles gleich klingt, wie bei vielen 2D-Spielen, wo sie einfach alles, was sie auf dem Bildschirm sehen, wird als Klang ausgegeben, wenn es ausgegeben wird, unabhängig davon, wie weit es davon entfernt ist. Oder die Position, also im Stereo-Klangbild beziehungsweise im 3D-Klangbild, Stereo ist ja wirklich nur links, rechts, aber was machen sie mit oben, unten, vorne, hinten? Das kann man im Stereo-Klangbild so einfach gar nicht unterbringen, da müssen Sie an den Frequenzen rumfeilen. Also da müssen Sie auch wissen, wie merken Sie eigentlich, ob ein Klang vor oder hinter Ihnen herkommt oder ob das weiter oben oder weiter unten ist. Das können Sie ja mal schauen. Sie kriegen ja gerade sehr viel aus den Lautsprechern, wenn Sie den Kopf heben zu den Lautsprechern, also eher die Ohren heben, muss man sagen. Woran merken Sie eigentlich die räumliche Lokalisierung? Das klingt irgendwie anders. Und wie anders es klingt, das hängt, also deswegen ist unsere Ohrmuschel so komisch geformt, weil die dafür verantwortlich ist, dass sie bei Neigen des Kopfes andere Frequenzen rausfiltern. Und damit können sie ungefähr die Höhe eines Geräusches lokalisieren. Also das hat, also solche Dinge müssen Sie dann berücksichtigen, wenn Sie tatsächlich auch einen Raumklang erzeugen wollen, den man dann über Kopfhörer hören kann. Wenn der Klang höher ist, müssen Sie diese Filterung, die die Ohrmuschel vornimmt, vorher vornehmen, weil der Kopfhörer verändert ja nicht seine Position. Und mit solchen Tricks wird halt auch gearbeitet, aber dann können Sie in 3D spielen, also wo Sie auch wirklich sich in einem 3D-Raum bewegen oder wo es Luftangriffe gibt oder so, können Sie auch wirklich Klänge nach oben und unten und nicht nur nach links und rechts verschieben. Und vorne, hinten ist ganz das Gleiche. Wenn der Klang von hinten kommt, bricht er sich an der Ohrmuschel anders, als wenn er von vorne kommt. Und diese kleinen Unterschiede bei bekannten Klängen, wenn Sie wissen, wie es klingen müsste, wissen Sie auch, wieso es jetzt, wie es anders klingt und dass es dadurch von einer anderen Position kommt. Ebenfalls interessant, volumetrische Sounds ist ähnlich wie volumetrisches Licht. Die Soundquelle ist eben der ganze Zug und nicht so ein Punkt, so ein Punktlautsprecher, sondern wenn Sie sich an dem Zug entlang bewegen, muss der von überall tönen und es muss nicht so klingen, als käme der Sound irgendwie aus der Mitte des Zuges oder aus dem Schwerpunkt oder so, was ja bei der Grafik häufig auch üblich ist. Und Sie sehen ja schon, es ist sehr ähnlich, ob Sie mit Licht umgehen oder mit Klang. Es handelt sich ja auch beides mal um Wellen, die Sie berechnen, nur die eine bewegt sich deutlich schneller als die andere. Aber Sie könnten sehr viele der Algorithmen, die Sie für Licht benutzen, Lichteffekte, Schatten und so, also Verdeckungen, können Sie auch für Sound benutzen, ohne dass das heute gemacht würde. Also während sich die Grafik in den letzten Jahrzehnten ja massiv voranbewegt hat, haben wir ja letzte Woche gesehen, ist beim Sound deutlich weniger passiert. Man weiß, was man tun muss, aber es ist in den Produktionen häufig egal, also da gibt man sich weniger Mühe. Aber sehr viele der Dinge, die man mit Grafik machen kann, parametrische Sounds und eben solche volumetrischen Sounds könnte man auch, Grafiken kann man auch mit Sounds machen. Was häufiger gemacht wird, ist Doppler-Effekte. Sie kennen das von der vom Martinshorn. Wenn da so ein Krankenwagen auf Sie zufährt, klingt es höher. Wenn es von Ihnen wegfährt, klingt es tiefer. Das sehen Sie im Bild 3, weil der Sound breitet sich ja kugelförmig aus, bis er dann irgendwo an Hindernisse stößt. Und wenn sich diese Soundquelle auf Sie zubewegt, dann addiert sich die Geschwindigkeit des Krankenwagens auf die Schallwellen und dann wird es einfach, also die Schallwellen werden ein bisschen schneller und klingen dadurch höher. Und wenn sie sich von ihnen wegbewegt, dann addiert sich das auch und dann kommen die Schallwellen halt in einer tieferen Frequenz bei ihnen an. Das wird in Spielen heute, das ist relativ einfach, das umzusetzen, wird auch benutzt, wenn sie gerade in irgendwelchen Action-Adventures auf die Klangquelle zurennen oder sie auf sie zurennt,
oder zu fliegt oder fährt, dann kann man das Geräusch entsprechend modulieren. Verdeckungen gibt es, also ist der Klang hinter einer Mauer oder gibt es irgendwie eine Toröffnung, ist es verdeckt oder völlig eigentlich unhörbar, aber man kann es durch die Tür hören und sowas. Klingt es wie durchs Telefon, das wären dann Effekte, oder ist es irgendwie gestört, dass es ein Rauschen gibt und was das macht oder Effekte. Und was man heutzutage macht, Environment Morphing, also die charakteristischen Soundqualitäten einer Umgebung, im Freien klingt Sound anders als drinnen. Und wenn Sie jetzt vom Freien nach innen reingehen, dass es nicht so einen klaren Bruch gibt, sondern so einen Übergang in den Hallcharakteristiken vom einen ins andere, das nennt man Environment Morphing, um einen glaubwürdigen Übergang zwischen den akustischen Qualitäten zweier Zonen zu erzeugen. Hier haben Sie eine Liste der Effekte, ohne dass Sie es ähnlich wie bei den Post-Processing-Dingern in der Grafik, also ich gehe nicht davon aus, dass Sie das dann alles kennen und können, aber dass Sie einfach mal sehen, womit man arbeitet. Man hat Zeiteffekte wie Hall oder Echo. Echo ist eine Reflexion und Hall ist so ein diffuser Raumklang, den Sie hier auch wahrnehmen. Nicht hier in dem Hörsaal gibt es halt durch die Lautsprecher und durch die miserable Akustik, also einen ganz eigentümlichen Hall. Chorus wird benutzt, um aus einem Klang, also er wird vervielfältigt und so leicht in der Frequenz und der Zeit gegeneinander verschoben, dass es so aussieht, als wären ganz viele Stimmen, also ein Chor. Aus einem Sänger wird dann ein Chor oder aus einem Org werden dann halt 100 Orgs. Das macht man über Zeiteffekte. Frequenzeffekte sind die bekanntesten, diese Hoch- und Tief- und Bandpässe, also Hochpass, die lassen nur die hohen Frequenzen durchpassieren, damit schneiden sie die Tiefen raus. Tiefpass ist häufiger benutzt, da schneiden sie die Höhen raus und lassen die Tiefenanteile durch. Und das ist genau der Effekt, den sie haben, wenn sie durch eine Wand sprechen. Die Wand filtert die hohen Frequenzanteile raus, lässt nur die Bässe durch, das kennen sie von ihren Nachbarn. Wenn der Musik hört, hören sie nur die Bässe, aber sie wissen nicht so richtig, was er da hört. Oder wenn sie durch die Tür lauschen und so, dann hören sie halt vor allem die Tiefenanteile. Und damit kann man sehr schön simulieren, dass eine Klangquelle sich hinter einer Wand befindet, also dieses Occlusion zum Beispiel. Und Bandpass wäre dieser typische Telefoneffekt, da schneiden Sie sowohl Höhen als auch Tiefen ab, also lassen Sie ein ganz bestimmtes Band in der Mitte durch und auch damit können Sie bestimmte Effekte oder über das Mikrofon oder so, können Sie bestimmte Effekte erzeugen. Und dann gibt es noch Lautstärke-Effekte, indem Sie Frequenzanteile, also nicht gleich die gesamte Lautstärke, aber von einzelnen Frequenzen die Lautstärke verändern. Dann haben Sie die typischen Verzerrungen oder den Kompressor, den Sie eher auch bei Radioproduktionen kennenlernen. Ein Kompressor ist ganz witzig. Ein Kompressor, der macht alles leiser, also der drückt sozusagen die ganzen lauten Anteile nach unten, der komprimiert die. Dann haben Sie eine ganz geringe Dynamik in Ihrem Klang und dann wird alles angehoben. Also wird alles lauter dadurch, ohne dass man übersteuert. Das ist der Effekt, den Sie im Radio kennen. Im Radio klingt immer alles gleich laut, damit Sie es beim Autofahren ständig regulieren müssen. Oder die Werbung. Wenn Sie einen Film schauen, der klingt vielleicht mal in Ordnung, und kaum geht die Werbung los, dann brüllt die Sie an, weil die Werbemacher der Meinung sind, je lauter, desto besser der Verkauf. Und tatsächlich stimmt das auch. Also Lautes wird stärker wahrgenommen, auch wenn es Sie ständig anschreit. Und der Effekt der Kompressoren ist, dass wir bei moderner Musik fast keine Dynamik mehr haben, also auch wenn die Mikrofon wispern, klingt es genauso laut, als wenn sie dann Fortissimo singen, durch die Kompressoren. Manchmal will man den Effekt haben, aber also es ist ganz hilfreich, gerade wenn Sie Stimmen haben, also Stimmen schwanken sehr stark zwischen laut und leise, und wenn Sie, sagen wir mal, einen Dialog in dem Spiel haben, dann sollten Sie den nicht original aufnehmen, sondern durch den Kompressor schicken, insgesamt in der Lautstärke minimieren. Aber dafür ist es dann auf jeden Fall hörbar, auch wenn es im Hintergrund noch andere Geräusche gibt. Also das wären so typische Effekte, mit denen Sie auch Raum Eindruck erzeugen können, aber auch viele andere Dinge machen. So, und dann ist die große Herausforderung, den Sound zu mixen. Also Sie müssen, wenn Sie Sound analysieren im Spiel, natürlich erstmal hören, was gibt es für Klangquellen, wo kommen die her? Und Sie haben einfach nur ein Bild, aber das Ohr kann im Gegensatz zum Auge verschiedene Frequenzen wieder differenzieren. Beim Augenblitzgemisch, Sie haben verschiedene Lichter, irgendwie grün und rot, da macht das Auge gelb raus. Also nicht, wenn Sie Lichtfarben mischen aus grün und rot und gelb. So, das kann aber nicht unterscheiden, aus welchen Lichtquellen das Gelb sich zusammensetzt. Das Ohr kann das. Sie hören zwei verschiedene Klänge und können sagen, okay, das ist ein Wolf und ein Wind. Oder irgendwie Schrittgeräusche und gleichzeitig Regen. Sowas. Das können Sie auseinanderhalten. Man muss sich konzentrieren, aber es klappt. Und da muss man schauen, welche Quellen gibt es. Und die Aufgabe des Entwicklers ist es, nicht zu viele Klangquellen miteinander zu vermischen. Aber es ist nicht unüblich, inzwischen Dutzende oder also mehrere Dutzend Klangquellen gleichzeitig zu verarbeiten. Sie müssen dann natürlich noch schauen, wo sind die im Raumklangbild, in welcher Lautstärke gibt es bis Sondereffekte etc. Und die Zukunft ist ähnlich wie bei der Grafik, dass wir eben nicht mehr so das Einzelne zusammenstücken mit speziellen Effekten, sondern wir machen eine physikalische Simulierung, Soundwave Propagation, ähnlich wie beim Raytracing. Raytracing hoffen wir ja irgendwann, wir verfolgen einfach die Lichtstrahlen, ob da was spiegelt oder ob da ein Glas in der Mitte ist, was da das Licht bricht, alles egal. Wir berechnen für jeden Bildpunkt letztlich den Lichtstrahl, der zu ihm führt oder die Lichtstrahlen. Und das ist enorm rechenintensiv, aber auch enorm realistisch. Und so in 10 Jahren wird man wahrscheinlich Grafikkarten haben, die das gut können. Und bei Sound kann man ganz ähnlich sich das vorstellen, dass man nicht einfach sagt, hier ist eine Punktquelle, die gibt Sound ab und okay, da ist eine Wand dazwischen, dann senken wir die Höhen ab, sodass es gedämpft klingt. Sondern dass wir sagen, okay, wir sagen, hier ist eine Punktquelle, das ist in Ordnung, aber die verbreitet sich ähnlich wie Licht. Halt die Welle verbreitet sich im Raum, dann gucken wir mal, wo die sich bricht, wie die sich bricht, gibt es Interferenzen, wie sieht das mit anderen Punktquellen aus. Und wir berechnen tatsächlich das Fortpflanzen der Klangwellen, der Schallwellen und irgendwo steht dann einer, der hört sich das an, wie es zu seinem Punkt klingt. Und das wäre das Ziel und was wir derzeit haben, ist halt eigentlich verschiedene Punktquellen, die so ein bisschen mit Effektfiltern versehen werden. Aber das ist Zukunft, also es ist noch weitere Zukunftsmusik als Raytracing, weil die Industriebemühungen in dem Bereich längst nicht so stark sind wie im Bildbereich. Das ist wieder, also nicht das Auge wird halt viel stärker bedient als das Ohr. Sound gilt vielfach als Sekundärqualität. Ist ja in den Medienwissenschaften nicht anders. Gerade die Filmwissenschaft schaut sich ja ganz wesentlich nur Bilder an. Also, wir könnten mit russischen Stummfilmen sehr zufrieden sein. Selbst wenn Sie moderne Filme anschauen, geht es häufig nur um Bildkompositionen oder das Dargestellte, also die Bedeutung des Dargestellten, aber viel seltener um Klang. Das wird immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Bei Spielen auch, und man sieht es so ein bisschen an den Budgets, wer kriegt wie viel Geld für seinen Bereich und wie viel Technik wird eigentlich wo investiert. Und auch der Kunde kauft sich eher eine neue Grafikkarte als eine neue Soundkarte. Gut, und jetzt kommen wir zu den analytischen Kategorien, an die Sie rankommen, ohne allzu viel Technik zu kennen. Also da müssen Sie sich weder fragen, wie es gespeichert wird, noch wie es erzeugt wird, noch wie es, also welcher Effektfilter da jetzt drauf liegt, sondern eher die Frage, welche Funktion hat es? Es gibt hier dieses ganz nette Modell, wo ich mich dann noch die Quelle anfügen. Also diese vier, es sind zwei Achsen. Zum einen die Frage der Diegese, also Bezug zur Geschichte. Ist es in der Geschichte der Klang oder nicht? Das ist bei Filmmusik ganz ähnlich. Gibt es eine Band, die spielt in dem Café, wo die Darsteller sitzen, oder ist die Musik irgendwie aus dem Off? Und das gilt natürlich in Spielen auch. Und bezieht sie sich eher auf die Aktivität des Spielers, also irgendwas, was er tut, oder auf die Gegend, in der er ist, auf das Setting. So, und jetzt, also da gibt es im Prinzip, und in dieser Achse können Sie alles verorten. Ich habe jetzt hier mal 6 Analysekategorien mitgebracht. Oder 7, na, schauen wir mal. Diegese bezieht sich auf die Erzählhandlung, also Sie haben intradiegetisch Select Music by Steering. Also in Outrun können Sie einstellen, welche Musik Sie hören wollen. Das Schicke ist, Outrun ist von 85 und das kennen Sie heute ganz, also damit macht DrawnCraft Auto immer große Werbung hier. Ihr habt 4 Radiosender, die den ganzen Tag vor sich hin dudeln und ihr könnt die frei einstellen und das gehört irgendwie heute dazu, dass in manchen Spielen also massiv Media-Content erzeugt wird, den Sie auch noch auswählen können. Das geht zurück auf die 80er, nur hatten Sie halt da 4 dieser Pieps-Sounds praktisch und können sich einen davon aussuchen. Das Interessante ist aber, die Musik gehört, ist Teil der Spielwelt. Man sieht das ja auch hier an dieser Hand, die die Musik einstellt. Also es wird halt gesagt, die Musik gehört zum Spiel dazu. Im Gegensatz zu Spielen, sagen wir mal, wie Star Wars, was ähnlich wie der Film läuft, Angriff auf den Todesstern, also Teil 4 natürlich, So, und da haben sie die Musik im Hintergrund, aber die ist extra diegetisch. Luke Skywalker hört keine Musik. Können Sie sich so vorstellen. Das ist ganz selten, dass orchestrale Musik Teil des Spiels oder des Films ist. Das ist wirklich extra diegetisch. Dann gibt es aber in der Mischung gibt's so metadiegetisch, kann man sagen, das sind auch Kommentare. Also wenn irgendwie entweder die Musik sich dynamisch an die Handlung anpasst, oder in dem Fall haben sie einen Erzähler, der erzählt die Geschichte, die sie da nachspielen. Trine wäre so ein Ding, Stanley Parable ist da gerade ganz berühmt. Oder Bastion, das sind so Spiele, oder FIFA, nehmen Sie hier ein FIFA-Spiel wieder, da gibt es einen Kommentator, der erzählt, was die Spieler da draußen machen. Die Spieler hören das nicht, wie bei einem echten Fußballspiel. Aber man hat nicht den Eindruck, dass die Kommentatoren da irgendwas vor sich hin erzählen, sondern die beziehen sich auf die Diegese, die da stattfindet, ist aber nicht Teil der Diegese. Also die Spieler selber kriegen das nicht mit. Und das nennt man metadiegetisch. Das ist nicht, also das sehen wir noch bei anderen Dingen, so die Frage, es gibt drei Ebenen, um sich auf die Erzählhandlung zu beziehen. Die Dynamik passt sich entweder die Musik, und Dynamik heißt, ist ein bisschen unglücklich gewählt, der Begriff, aber das ist, also irgendwie hat sich das von Kevin Collins so durchgesetzt, dass die Frage nicht, wie laut es ist, was die Dynamik eigentlich sagt in der Musik, sondern die Frage, wie sehr es sich an die Umgebung oder an das Spiel anpasst. Also adaptiv passt sich Musik an die Spielumgebung an. Je nachdem, wo Sie sind, klingt eine andere Musik. Oder wenn Sie jetzt irgendwie was geschafft haben, dann ändert sich die Musik, aber genau zu dem Zeitpunkt, wo das passiert. Interaktiv reagiert sie sogar auf die Spielerhandlung. Also das gibt so Beispiele, wo wenn Sie anfangen zu laufen oder wenn Sie anfangen, irgendwie eine Actionsequenz geht los oder Sie das erste Mal schießen sie und plötzlich wird die Musik, ändert sich und fängt dann an, irgendwie rhythmischer zu werden und spannender. Und dann reagiert sie auf den Spieler. Das ist wirklich interaktiv. Adaptiv geht es dann eher um die Umgebung, interaktiv eher auf die Handlung. Und nicht dynamische Musik passt sich weder der Umgebung noch dem Spieler an. Und das wäre so die drei, ich muss hier noch ein Bild einfügen, sehe ich gerade. Das wären so die drei Varianten, die Sie fragen können. Gibt's, also ist die Musik in irgendeiner Form adaptiv, interaktiv oder nicht dynamisch? Dann haben Sie Effekte. Also Effekte sind Dinge, die Sie auslösen als Spieler. Das ist interaktiv, kann man sagen, und innerhalb des Spiels, also in der Diegese drin. Diegetische, interaktive Musik. Zum Beispiel Schritte, Atemgeräusche, Waffen, Fahrzeuge, Kollisionen. Die Funktionen sind handlungsbestätigend. Wenn Sie etwas tun, möchten Sie auch hören, dass das geklappt hat. Also Sie gehen nach vorne, dann möchten Sie auch ein Schrittgeräusch hören. Oder Sie möchten wissen, was der Spieler so tut. Wie geht es dem? Atmet der schwer? Ist er irgendwie verletzt? Oder trägt der schwer? Oder muss er irgendwo hochlaufen? Solche Dinge. Oder der geht die Leiter hoch, er ist oben angekommen oder unten angekommen, da gibt es noch so einen Plonken durch die Dinge. Oder was machen die Nichtspielercharaktere? Sind die hinter ihnen, sind die bei ihnen, all solche Dinge. So, und das sind typische Statusmeldungen, kann man sagen, der Spieler und der Nichtspieler, beziehungsweise ihre Handlungen, die innerhalb der Spielwelt stattfinden. Also wir gucken uns gleich mal Half-Life 2 an, ein bisschen, aber das sind ja erstmal so diese analytischen Kategorien, Effekte. Dann gibt es Interfaces, also das ist alles, was eigentlich die Spielfigur nicht hört, das ist nicht in der Diegese drin, manchmal ist es das auch, das muss man im Einzelfall sehen, aber das sind alle Klicks und Buttongeräusche und solche Dinge, die Sie hören, wenn Sie in dem Interface irgendwie rumarbeiten. Meistens in den Graphical User Interface, wie hier, das ist so ein eigener Bildschirm, meistens hält das Spiel dann auch an und Sie können irgendwelche Einstellungen vornehmen. Oder Informationen sammeln. Manchmal läuft in der Zeit, in der Sie im Interface sind, aber auch das Spiel weiter, dann müssen Sie irgendwie aufpassen, dass Ihnen nichts passiert. Eine Variante ist das Head-Up-Display, was Sie vor sich sehen, das soll so ein bisschen, das sieht auch die Spielfiguren klar machen. Gerade bei Shootern haben Sie einen Munitionsstand und Leben und vielleicht Entfernung zum Ziel. Das sieht man eingeblendet in das Spielbild. Dann gibt es verschiedene Statusleisten oder Pop-Ups, also es sind alles so Formen des Interfaces. Auch hier sehen Sie Spielerstatus, Waffenstatus, NPC-Status, Belohnung oder Bestrafung, ob Sie das Richtige oder das Falsche gemacht haben. Das sind so typische, das nennt man Interface-Geräusche, die müssen nicht zwangsläufig im Interface sein. Es ist aber wichtig jetzt für diese Einteilung, dass sie nicht in der Diegese drin sind. Das ist der Unterschied. Activity, also es ist etwas, bezieht sich auf das, was Sie tun, aber es ist nicht etwas, was die Spielfigur hört, sondern nur, was Sie als Spieler oder Spielerin hören. Dann Zone Music oder Zone Sound ist alles, was in der Welt ist, aber sich eher so auf das Ambiente bezieht. Also Wind, Regen, Verkehr, Maschinengeräusche, Stadtgeräusche oder der Dschungel, was auch immer, die Welt, die Gegend, in der Sie sind. Beziehungsweise muss man eigentlich auch die, also die Hallcharakteristik dieses Raums mit einziehen. So, und das dient häufig der Orientierung. Es gibt bestimmte Bereiche, Zonen, die ziehen Sie an, andere sollen irgendwie abschrecken. Man hört dann schon, es ist nicht gut, hier ins Wasser zu springen, so wie das klingt. Oder hier ist eine radioaktive Zone, auch wie in der Half-Life 2, da sollten Sie jetzt lieber nicht hingehen. Also manche Geräusche sollen Sie anziehen, hier geht es irgendwie, hier ist der Eingang des Tempels, und andere sollen Sie abwehren. Da solltest du jetzt besser nicht hingehen, da haben wir nämlich keine Assets mehr. Also faktisch will man halt, dass der Spieler da hingeht. Das kann man akustisch, auch wie grafisch kann man das sehr schön klar machen. Das ist Zonenmusik, aber oder Zone ist alles, was sich auf die Spielwelt bezieht, und Effects. Meistens Musik oder in Horrorspielen Ambient Sounds, also irgendwelche Geräusche, die aber nicht unbedingt Teil der Spielwelt sind, aber die Atmosphäre erhöhen und so ein bisschen unter einen erweiterten Musikbegriff fassen, wäre also experimentale Musik wäre das. Und das hat die gleiche Funktion in Spielen wie in Filmen, also man will eine Atmosphäre erzeugen, Emotionen abbilden, wie fühlen sich die Leute, Personen und Gegenstände charakterisieren in Form von Leitmotiven, das wird in Spielen sehr gern benutzt, oder Szenen zusammenhalten. Das Problem, und das sieht man jetzt hier vielleicht, es gibt ja dieses schöne Modell, das wird auch häufig benutzt, aber die Musik selber, es gibt natürlich auch intradiegetische Musik, wie in Monkey Island, da wäre es jetzt irgendwie ein Zonensound, aber die Funktion ist es auch hier, ähnlich wie bei der Musik, also es ist die gleiche Idee, dass man Personen und Gegenstände charakterisiert oder Orte charakterisiert. Also wichtiger die Frage, ist es diegetisch oder nicht diegetisch, ist eigentlich die Frage, was passiert hier gerade. So, wir haben häufig Musik, Zonensound, also irgendwelche Ambientsgeräusche der Umgebung. Wir haben Effekte, die der Spieler auslöst oder die Nicht-Spieler auslösen, und vielleicht auch Interface-Sounds. Also diese vier Dinge hat man im besten Fall zusammen, aber nicht zu viel auf einmal. Also ganz klar, es geht nur eine Musik auf einmal. Wenn Sie in eine andere Gegend kommen, wo andere Musik spielt, muss das überblenden, aber Sie können nicht zweimal Musik übereinander legen. Ähnlich gilt für Ambient. Also auch da gibt es so eine Atmosphäre, die Atmo. Das ist dann einheitlich, aber die können Sie dann aus zusammensetzen. Wenn es dann gerade regnet, kommt dann noch ein Regensound drauf. Und wenn die Sonne wieder scheint, dann irgendwelche Vögel, die zwitschern. Und abends zirpen die Grillen, da gibt es auch so typische Klischees, nachdem man dann einordnen kann, alles klar, jetzt weiß ich, wo ich bin, ist es friedlich oder nicht. Und bei Effekten auch da nicht zu viel, Schritte noch, vielleicht Atemgeräusche und die Interaktion mit der Umgebung. Und dann haben Sie noch Interface, also so Statusmeldungen, Waffenstatus oder Status Ihrer Gesundheit und so, was Sie einbringen können. Aber das sind vier ganz unterschiedliche Funktionen, die dadurch abgebildet werden und die Sie auch, wenn Sie das Spiel spielen, gleichzeitig verarbeiten können, wenn Sie ein bisschen Übung haben, beziehungsweise auch analysieren können, was gehört jetzt eigentlich wohin. So, bei Musik gibt es dann auch das ist wieder mehr, als Sie sozusagen jetzt hier brauchen, gibt es die große Herausforderung im Gegensatz zum Film, wo man einfach den Film fertig macht und dann kommt der Komponist und schreibt die richtige Musik an die richtige Stelle, wissen wir im Spiel nicht, wann Sie wo sind. Wir wissen, wo sie sind und können auch sagen, es kommt die Musik, aber wir warten, bis sie durch die Tür gehen, damit es losgeht. Das ist gar nicht so leicht. Und eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist halt, Musik nicht linear zu gestalten. Also zu sagen, wir komponieren nicht das Stück durch und lassen es als CD-Song abspielen, sondern wir komponieren es on the fly oder wir spielen es on the fly, setzen es zusammen. Also wir ändern das Tempo. Wir ändern die Tonhöhe, Pitch oder den Rhythmus. Beziehungsweise das Metrum. Volume, Dynamik, also die Lautstärke oder bestimmte Effekte, Timbre, auch die Instrumente, die Melodien kann man algorithmisch erzeugen. Oder die Harmonie, dass man von Dur nach Moll geht oder sowas. Das kann man inzwischen alles sehr schön in Echtzeit auch verändern. Oder die Mischung, also je nachdem, wo sie sind, wird das eine oder das andere in den Vordergrund geholt. Die Form selber, ist es irgendwie, gibt es gelobt oder wie wird damit umgegangen? Branching Parameter Based Music, das sehen Sie hier in dem linken Diagramm, also dass man einfach sagt, wir gehen jetzt in den Refrain oder wenn wir Strophen haben oder jetzt geht es halt in den nächsten Abschnitt dieser Musik, dann loopt das vor sich hin und plötzlich geht es dann in den nächsten Bereich rein. Oder Sie haben verschiedene Schichten, also wir spielen nur die Flöten und sobald Sie anfangen zu laufen, dann kommt noch das Schlagzeug rein und der Bass. All das spielt eine Rolle und muss bei so einer Komposition von Spielmusik auch berücksichtigt werden, wenn sie interaktiv oder adaptiv sein will. Sondern gibt es in all diesen Bereichen auch noch die Möglichkeit, Dialoge unterzubringen, also Speech Sound. Also das ist hier die Aufnahme von Massifact. Das spielt, na gut, Dialoge nimmt man in der Regel auf im Vorfeld. Ganz selten wird synthetisch erzeugt, das klingt aber nur gut, wenn Ihr Dialogpartner in dem Spiel auch ein Roboter sein soll. Also wir warten auch darauf, dass man glaubt, dass er Dialoge parametrisch erzeugen kann. Und die haben verschiedene Funktionen wie Instruktion. Da erzählt Ihnen eine Stimme, was Sie tun sollen, wie in dem kleinen 2. Zum Beispiel, also da erklärt Ihnen der Da Vinci, was Sie jetzt gerade zu tun haben, so ein bisschen Tutorial. Und das gibt es immer mal wieder, wenn Sie in eine neue Umgebung kommen, dann gibt er Ihnen über Funk durch, wo Sie jetzt die Verstärkung finden, was Ihre Missionsziele sind, etc. Instruktion ist was ganz Typisches, meistens intradiegetisch, aber ist halt die Frage, ist das jetzt eine Reaktion auf die Spielerhandlung oder eher eine Frage des Settings, das ist halt so ganz klar anzustimmen. Die Erzählung kann intra- oder extradiegetisch sein. Also das kennt man aus vielen Filmen, wenn es dann losgeht, dann erzählt der erstmal die Geschichte. Und das soll auch so ein bisschen die Stimmung einbringen und hinterher sieht man dann, aha, es war der Spieler, der das, also die Spielfigur, die es erzählt hat oder irgendwie der, mit dem er sich unterhalten hat. Es kann aber auch extern sein, also extra diegetisch. Aber Erzählungen dienen meistens so zum Etablieren der Rahmenhandlung. Kommentare, da ist ja fest schon so, oder eben FIFA, das nimmt sich da nichts, also FIFA, da hat man sich dann gewöhnt oder NBA oder so Madden, dass Sportveranstaltungen vom Computer live kommentiert werden. Das sieht sehr häufig. Hier war es mal ein Plattformspiel in Bastion, wo sie rumlaufen. Ich kann Ihnen das mal zeigen. Genau, no commentary. Wenn Sie was suchen, suchen Sie Walkthrough oder. Genau, den wollen wir nicht. Und no commentary ist dann nicht cool. Was Sie da hören, das ist sozusagen prozedural generiert von dem Spiel. Also da werden dann halt Samples, Dialog-Samples abgespielt. Aber je nachdem, wo Sie sind, wird das halt ausgewählt. Und dadurch entsteht eine Geschichte. Das ist ganz, also am Anfang hat man Sorge, es wird irgendwann nervig, aber es gibt genug Variationen. Halt leider abgefilmt und nicht wirklich einen Screencast gemacht, aber für unsere Zwecke reicht das jetzt. So, und irgendwann geht er die Treppe hoch. Genau, just rages for a while, genauso wie es jetzt. Das Spiel sagt ihm gerade, jetzt geht er mal weiter, aber letztlich guckt er sich an, der haut ja alles kurz und klein. Und irgendwann geht er die Treppe hoch, dann geht es auch weiter. Das wäre typische Metadiegese. Also die Stimme war, also der Erzähler wartet darauf, dass das, was sie tun, also der schaut sich an, was sie tun und wählt dann die entsprechenden Samples aus. Aber Kit, also Kit heißt die Spielfigur, kriegt davon natürlich nichts mit. Also das wäre so eine Kommentarfunktion von Spielen. Das passiert gar nicht so oft. Manchmal macht es die Musik. Je nachdem, was sie machen, ändert sich die Musik. Das hat Kommentarfunktionen. Aber bei Dialogen ist es gar nicht so einfach, also da braucht man echt eine Menge Samples, die man einsetzen kann. Und dann, na klar, die typischen Gespräche, dass sie einfach einen Dialog führen. Und da gilt es inzwischen, gehört zum guten Ton in Großproduktionen, dass sie das nicht einfach nur ablesen, sondern auch wirklich jede Dialogzeile auch aufgenommen wird. Ist entsprechend aufwendig. Bei Indie-Games haben sie häufig noch dieses, ja, hier hast du den Text, liest du hier durch. Aber in Großproduktionen erwartet man wirklich auch die Dialoge mit lippensynchrone Animationen dann irgendwie vorzufinden, was am Gameplay wenig ändert, aber die Immersion enorm erhöht. So, das Letzte vielleicht noch, was im Bereich Games auch eine Rolle spielt, sind Audio-Games. Das sind Spiele, die direkt die Funktion haben, irgendwie mit Audio zu arbeiten als zentralen Gameplay-Element und nicht einfach nur atmosphärisch oder Effekte, Rückmeldungen und solche Dinge liefern. Also Pinch Games wären, da müssen sie die richtige Tonhöhe treffen, ganz klar natürlich Karaoke, Singstar, Rocksmith, Recorder, Master, also Spiele, wo sie ein Instrument spielen oder singen und die richtige Tonhöhe erreichen müssen. Oder Rhythm Games, wo sie die richtigen Rhythmen treffen müssen, entweder den Rhythm draufdrücken, meistens auf einen speziellen Controller wie in Donkey Konga, da oben können sie im Schaukasten sehen, die Donkey Konga Kongas. Oder Rockband, wenn sie auf das Schlagzeug kommen müssen oder so. Oder Just Dance, wo sie dann im richtigen Rhythmus und ihren Körper bewegen müssen. Diese ganzen Tanz- und Exercise-Games. Dann gibt es generative Musik, die häufig in Shootern benutzt wird. Also Rest und Child of Eden sind da ganz bekannt. In denen sie durch ihre Handlungen irgendwie einerseits das Spiel voranbringen, aber vor allem auch Musik erzeugen. Je nachdem, was sie auswählen auf dem Bildschirm, bei Shootern halt, worauf sie zielen. Da werden dann bestimmte Samples angetriggert. Da gibt es Reactive Music im Bereich Action, also Wind Rhythm war da ganz beliebt. Da konnten Sie irgendeine CD einlegen, das war ein PlayStation 1 Spiel und das war so schmal, dass es im Speicher gelassen wurde. Sie legten die Wind Rhythm CD ein, dann wurde die eingeladen, Wind Rhythm, und danach konnten Sie eine CD Ihrer Wahl einlegen. Und dann hat der aus, also der hat die CD die Musik analysiert, Ihres Spiel, Ihrer Musik, die Rhythmen und die Frequenzen, und daraus hat er dann irgendwie den Level erzeugt. Unerreicht, heute. Langsamer und leiser und so. Und sie mussten einfach durch diesen Level sich durchbewegen. Ich meine, das war so Mitte der 90er. Und wie jedes Musikspiel, wenn man es anschaut, denkt man so, boah, naja, ganz nett, aber man muss es spielen, um solche Spiele, also da ist halt so ein Ding, das ist eine Auseinandersetzung zwischen Spieler und Spiel, ist wie jedes Musikspiel sehr performativ ausgelegt, weil sie ja tatsächlich was im Sinne der Musik tun müssen. Und beim Zuschauen ist es häufig sehr dröge. Das ist vielleicht bei Guitar Hero ein bisschen anders, weil auch inzwischen so viel passiert, aber gerade die grafisch einfachen Spiele sind beim Zuschauen, deswegen zeige ich Ihnen da jetzt nicht so viele, weil man das nur erfahren, das muss man erfahren möchte, weil es nicht so anzuschauen. So, dann gibt es vielleicht noch Action-Spiele, Extra Games, Dance Dance Revolution, Wii Fit, iToy Kinetic, EA Sports, Active, Zumba Fitness, auch das sind so Spiele, da müssen das ein bisschen wie Rhythm Games, da müssen sie sich halt zu dem Spiel bewegen, aber zur Musik bewegen, aber Extra Games geht es ja wirklich darum, dass sie Exercise, also dass sie die sportliche Workouts machen. Gut, also das wäre der Theorieteil. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir ganz kurz mal ein Beispiel nehmen. Also wie sähe sowas aus, wenn Sie Audio analysieren wollen? Das dauert jetzt einen Moment, bis ich Steam starte. Also ich zeige jetzt mal Half-Life 2. Was ich Ihnen auch deswegen zeige, weil ich es hier auf dem Rechner habe. Ich habe gar nicht so viele große Produktionen auf meinem Rechner. Und dann schauen wir uns mal an, wie sowas aussieht, diese verschiedenen Audiofunktionen innerhalb von solchen Spielleveln. Ja, also da. Da müssen Sie sich vielleicht dran gewöhnen. Wenn Sie analytisch an Spiele rangehen, geht es nicht darum, dass Sie beweisen, wie gut Sie spielen. Ich habe das Spiel schon zweimal durchgespielt. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass Sie bestimmte Bereiche analytisch erschließen. Und ich vergesse immer die entsprechenden Map-Codes. So, und da müssen wir mal hingehen. Swansea und Raven haben die halt. So, D1E01, genau, da wollte ich hin. So, was ist das? Wir haben Sound. Wo gehört das hin? Gleich einordnen. Extra-Digit Interface. Das ist ja noch gar nicht ein Spiel. Also bislang gibt es ja gar keine Spielfigur. Das ist sogar noch davor, also noch vor dem Interface. Aber letztlich ist es außerhalb des Spiels. Und na, es ist Zone, also es ist eher, na, vielleicht eher Affekt. Nein, wahrscheinlich besser Affekt, weil es so ein bisschen einstimmen soll, dass es jetzt in die Half-Life Valve Engine geht. Aber alle Wörterspiele fangen so an. So, jetzt gehe ich hier rein, sage Map. Jetzt muss ich mir wieder merken. D1. So, das Schicke an Half-Life 2 ist, ähnlich wie bei Portal ja dann auch, sie haben halt diese Konsole und können diese ganzen Codes eingeben und verschiedene Effekte. Wir schauen uns das nochmal bei KI, da schauen wir nochmal vorbei. Sie können alle möglichen Parameter des Spiels hier einstellen, und zwar viel mehr als in vielen anderen Spielen. Und das auch noch online, also während sie spielen und müssen nicht im Vorfeld irgendeine Config-Datei ändern. Also extrem, extrem praktisch, wenn sie bestimmte Dinge schauen wollen. Jetzt bin ich im Black Mesa East, ich komme hier raus, ich kann hier auch rumlaufen. Aber sobald ich anfange, sehe ich sie nicht los. Haben Sie Musik, das ist eher Effekt. Sie haben wenig, solange die Musik läuft, hören Sie wenig von der Umgebung. Da gibt es ein bisschen Wassergeräusche. Sie haben diese Reaktion. Und wenn ich hier versuche, das zu nehmen, das wäre so ein typisches Interface-Geräusch. Also da sagt mir jetzt nur das Programm, du kannst das hier nicht nehmen. Aber das Morgan Freeman hört das jetzt nicht. Im Gegensatz zu diesem hier, das hört er schon. Oder das hier. Und jetzt gedämpft. So, und das können Sie alles analysieren. Und dann müssen Sie einfach rumlaufen und im Zweifel auch mal ohne irgendwelche Angriff oder was auch hier verschiedene Materialien. Achten Sie, Sie können auch, jetzt können Sie sich überlegen, achte ich lieber auf den Sound, achte ich lieber auf die Grafik. Hier können Sie die verwaschenen Texturen sehen. Das Spiel ist ja auch 10 Jahre alt. Jetzt hört die Musik auf. Hören wir vielleicht irgendwas von unserer Umgebung? Das ist Ambient, was Sie hier hören. Frösche, ab und zu Wind. Nichts bewegt sich, aber irgendwie heult hier der Wind durch. Das sind meine Schritte. Das sind jetzt wieder Effektgeräusche, weil ich die auslöse. Das ist auch Effekt. Das ist Interface. Genau wie das. Das sind Interface-Geräusche. Musik ist in Half-Life 2 sehr rar gesetzt, aber wenn es dann gesetzt wird, meistens zum Beginn einer Action-Sequenz, ist es umso effektvoller, weil sie halt merken, okay, jetzt passiert was ganz Besonderes. Wenn sie ständig einen Soundtrack im Hintergrund hätten, würde man das irgendwann ausblenden. Es gibt so eine Listener-Fatigue, also so eine Hörmüdigkeit. Das ist aber besser, wenn, also manchmal ist weniger dann wirklich mehr. So, was sie auch noch haben, ist hier wahrscheinlich. Mal gucken, ich mache eine Granate. Nee, Granaten sind alle weg. Ist Stereo. Sie haben hier ein Stereo, gerade wenn Sie Kopfhörer aufhaben. Sie müssten das aber ganz gut hören können, weil Sie ja zwei getrennte Lautsprecher haben. Das hören wir. Schauen wir uns mal an, wenn wir hier reingehen. Und achten Sie hier, heult der Wind viel stärker als draußen. Also man achtet, das sind eben diese verschiedenen Environment Morphing. Wenn ich hier draußen bin. Bitte? Oh ja. Ja, sie sind ein bisschen viel. Ah.
Okay, Moment. Wir fangen mal an. Ich wusste nicht, dass sie so wenig Musik haben. Nichts passiert. Ne? Der Level beginnt hier, Black Mesa East. Und jetzt bewege ich mich. Das haben wir von den chinesischen Kung-Fu-Filmen. Ich höre das nicht, weil ich hier tatsächlich das anders mitkriege. Also sowas können Sie dann testen. Oder reagiert der Klang auf die Umgebung? Also hier klingt es. Haben Sie einen Hall? Hier haben Sie Wind. Hier haben Sie keinen Hall. Und das sind solche Feinheiten, die dann auch dafür sorgen, selbst wenn Sie es gar nicht bewusst wahrnehmen, wirkt die gesamte Umgebung dadurch glaubwürdiger, als wenn Sie einfach nur den Pistolenklang abspielen. So was, Fracture Physics. Das sehen wir nochmal, wenn wir uns Physik gehen. Jetzt gehen wir mal hier rein und jetzt wird eine Sequenz abgespielt. Und jetzt kommt das Besondere, was Half-Life 2 so ausgezeichnet hat. Oh, Half-Life 2 schon. Das sind die. Das sind die interaktiven Cutscenes, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, nächste Woche glaube ich, oder in 2 Wochen, wenn es um Narration geht. So, und da hat man jetzt, ich kann mich frei bewegen, das war lange Zeit in Spielen sehr unüblich, also meistens gibt es so einen Film und ich kann mir das jetzt nicht anschauen, aber ich kann jetzt auch sagen, geh du mal vor, ich schaue mir mal an, wo du warst. Und die redet aber einfach weiter. Und man geht davon aus, der Spieler will das ja mitkriegen, also wird er ihr schon folgen. Und sie wartet auch ein bisschen. Also sie schaut mich auch an, also es ist so geskriptet, es ist relativ raffiniert gemacht. Und dann gibt es so raffiniert, man sorgt dafür, ich kann nicht mehr zurück, damit ich nicht zu viel irgendwie rumlaufe. Aber man hat immer die Bewegungsfreiheit und natürlich kann hier nichts passieren. Ja, also es ist nicht uninteressant zu sehen, wie die reagieren. Manche sagen auch, lass das und so. Also, das gibt's auch. Ich hätte es ja nicht gemacht, wenn ich nicht gewusst hätte, dass hier nichts passiert. So, hier, achten Sie mal, das ist einfach Environment. Die spielen da Schach, die kochen da, das sind die Außerirdischen. Das ist einfach sowas, das sind 2 Sekunden. Dafür wurde ja eine Menge Aufwand gemacht. Die üben. Aber es ist alles, ich kann mich frei orientieren. Oder ich kann auch auf die Wand gucken, hätte ich das gar nicht gesehen. Und das muss man den Herstellern schon lassen. Also die waren einverstanden damit zu sagen, wir riskieren, dass der Spieler das nicht sieht. Im Gegensatz zu anderen, die sagen, ich will, dass er diese Cutscene sieht. Und zwar jedes Mal, wenn er hier vorbeikommt. Und jetzt ist es halt unglaubwürdig, dass er mich jetzt hier anspricht, aber ich gar nicht hier bin. So, wir verlassen das hier. Also das ist ganz interessant, wie die mit Audio umgehen, aber natürlich auch mit der Grafik und mit der Narration. Und die Narration von Half-Life 2 schauen wir uns in 2 Wochen nochmal ein bisschen an. Also da kommen wir nochmal dran vorbei, will ich mal so sagen. Und das müssen Sie sich also überlegen, wenn Sie Sound analysieren, dann können Sie sich diese Funktion anschauen. Eben die Frage, ist es in der Erzählung oder nicht? Passt es sich an oder nicht? In unserem Fall vielleicht ganz wenig. Es passt sich insofern an, dass wir die Hall, also solche Effekte, jeweils von der Umgebung aus ausrichten lassen. Die Musik passt sich so ein bisschen an, aber eigentlich sehr wenig. Da gibt es Spiele, die das besser machen, die einfach sagen, je nachdem, wie viele Gegner da sind, kriegst du eine andere Musik, weil es dann umso spannender wird. Effekte in dem Sinne, das Problem ist, es wird alles mehrfach verwendet. Effekte ist einerseits das nennt man Effekte, also Echos, Bandpässe, also in unserem Fall den Tiefpass haben Sie gehört, wenn es um die Ecke läuft, dann werden die Frequenzen abgeschnitten. Das nennt man Effekt. In diesem Modell heißen aber auch die diegetischen Aktivitätsreaktionen, also alles Handlungen, alle Töne, die durch ihre Handlung im Spiel ausgelöst werden, auch Effekt. Das ist ein bisschen unglücklich, dass die Terminologie da so uneinheitlich ist. Also welche Effekte gibt es, welche Interface-Geräusche gibt es und wann tauchen die auf, sind die adaptiv, reaktiv und solche Dinge interaktiv. Zonen, also welche Umgebung haben sie, welche Affekte, also gerade Musiken werden erzeugt und da könnten Sie jetzt eigentlich wirklich Musik, das musikalisch analysieren, was macht diese einsame E-Gitarre da vorne am Strand mit dem Spieler, ist ein ganz anderes Geräusch, als wenn Sie zum ersten Mal auf diesen Wassergleiter steigen, dann klingt das Ganze viel rockiger. Gibt es Variationen, die man irgendwie ausmachen kann, die sich adaptiv oder interaktiv auf den Spieler ausrichten und welche Funktion haben Dialoge? Also das wären solche Dinge, die Sie sich anschauen können, wenn Sie Musik oder Sound analysieren und wenn Sie das dann noch zusammensetzen können mit der Frage, wie wird es gemacht, sind das Samples oder sind das synthetische Klänge, wenn Sie das identifizieren können und mit Audio Point of View, also welche Effekte benutzen wir, um dem Spieler das Gefühl zu geben, er befindet sich gerade hier. Also das, was wir eben hatten, gibt es Doppler-Effekte, gibt es volumetrische Sounds, gibt es bestimmte Filter, gibt es Environment Morphing oder verschiedene Environments zumindest, in denen das Spiel unterschiedlich reagiert. Wie ist es mit Stereo oder gar Surround? Wenn Sie das alles zusammensetzen, haben Sie eigentlich eine ganz gute Analyse von Spielsounds. Und wenn Sie Ihr eigenes Spiel machen, können Sie das auch sich immer diese Frage stellen, habe ich diese Dinge drin, habe ich zumindest im Mixing habe ich zumindest Sound, also Ambient, Ambient 3D, Character Sounds, Player Sounds, also NPC Sounds, machen die alle Geräusche, machen die unterscheidbare, unterschiedliche Geräusche, sind die adaptiv, etc. So, gibt es Fragen dazu? Jetzt machen wir nämlich gleich die Pause.